Sich zu bewegen, das wirkt gegen die Depression. Das zeigt unter anderem eine neue Meta-Analyse, die wir heute genauer betrachten. Die Frage ist, was hilft genau, wie groß ist der Effekt und wie kann man es in der Praxis umsetzen?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 13. März 2024.
Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
Die Frage ist also, wie groß ist der Einfluss körperlicher Aktivität auf Depressionen? Dazu gibt es eine neue Metastudie im British Medical Journal, hochrangig publiziert. Und darüber haben wir gesprochen mit Andreas Ströhle. Der ist leitender Oberarzt an der Charité in Berlin und leitet da den Fachbereich affektive Störungen und die Spezialambulanz für Angsterkrankungen. Ich schlage vor, ihr nehmt euch den ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Die klassische Therapie der Depression läuft natürlich über einerseits die Antidepressiva und andererseits die Psychotherapie. Dann sollte das Umfeld mit einbezogen werden, die Soziotherapie. Und man kann auch heute sagen, dass es in vielen Fällen Therapieerfolge gibt, auch bei den meisten Menschen mit schweren depressiven Störungen. Trotzdem kommt es auch häufig zur Behandlungsresistenz. Und da kommt die Bewegung ins Spiel, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten entdeckt worden ist als eine weitere Therapiekomponente. Bisher gab es dazu Meta-Analysen vorhandener Studien zu diesem Zusammenhang zwischen Bewegung und der Auswirkung auf die Depression, allerdings mit heterogenen Ergebnissen. Und jetzt kommt eine neue Meta-Analyse, die gerade im BMJ veröffentlicht worden ist. Das Ganze ist eine systematische Übersichtsarbeit, eine sogenannte Netzwerk-Meta-Analyse, die 218 randomisierte Studien mit fast 14.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingeschlossen hat. Die Form der Bewegung, die ist da sehr unterschiedlich. Das geht vom Gehen übers Joggen zum Krafttraining, gemischte Übungen und hin zu Yoga, Tai Chi oder Qigong. Und das heißt, all diese verschiedenen Bewegungsformen sind mit den gängigen Behandlungen für Depressionen verglichen worden, also der kognitiven Verhaltenstherapie oder vor allem den selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern. Und dann gab es auch die verschiedenen Kombinationen daraus, also Bewegung plus SSRI oder Bewegung plus Krafttraining und noch so Dinge wie Radfahren oder Tanzen. Das Ergebnis ist nicht abhängig von dem, wie man sich bewegt, sondern davon, dass man sich bewegt. Es zeigt sich tatsächlich ein klinischer Vorteil für alle genannten Bewegungsformen. Und der Effekt der Bewegung ist dabei immer proportional zur verordneten Intensität. Da gibt es also eine Dosis-Wirkungs-Beziehung. Insgesamt kann man auch keinen echten Unterschied festmachen zwischen Einzel- und Gruppenübungen. Also ist es grundsätzlich mal egal, ob man joggen geht oder Yoga macht. Wenn man aber Yoga macht, dann hilft es besser, wenn es in Gruppen stattfindet, als wenn man das alleine macht. Bei anderen Übungen, wie zum Beispiel beim Krafttraining oder bei gemischt aeroben Übungen, die macht man offensichtlich besser alleine für die Wirksamkeit auf die Depression. Das Positive ist, echte Nebenwirkungen oder Risiken hat es, wenn es richtig gemacht wird, nicht, denn das muss ich euch jetzt nicht erklären, dass Bewegung grundsätzlich positiv für die Gesundheit ist. Der größte klinische Effekt kam tatsächlich durch das Tanzen und dann in der Reihenfolge danach Laufen, Gehen, Verhaltenstherapie und Yoga. Den geringsten klinischen Vorteil bringen die Medikamente, die SSRI. Allerdings muss man die Daten ein klein wenig einschränken bei der Beurteilung, denn die Daten für die Psychotherapie und auch für die SSRI-Therapie, die haben eine hohe Belastbarkeit. Die Daten für die verschiedenen Bewegungsformen, die sind anfälliger für verschiedene Biase. Diese Bewegungsstudien, die sind einfach in der Zahl und in der Qualität noch nicht so hochwertig wie die Daten für Psychotherapie und medikamentöse Therapie. Wir wollten von Andreas Ströhle von der Charité in Berlin wissen, wie er diese Meta-Analyse einordnet. Und er sagt uns im Gespräch für eine Dosis Wissen, die ist gut gemacht und deswegen ist sie ja auch so hochrangig publiziert worden. Die fast 15.000 Patientinnen und Patienten, das ist schon eine ganze Menge und man kann froh sein, dass die Daten jetzt so vorliegen. Allerdings gibt es immer noch methodische Probleme, habe ich gerade schon drüber gesprochen. Trotzdem würde er sagen, die Aussagekraft der Studien ist hoch. Und deswegen ist es auch aus seiner Sicht tatsächlich egal, ob es zum Beispiel um Ausdauer oder Krafttraining geht. Das macht von der Wirksamkeit her kaum einen Unterschied. Entscheidend ist, ob man das Ganze in der Praxis umsetzen kann. Denn was nicht reicht, ist, den Menschen einfach zu sagen, jetzt gehen sie mal dreimal die Woche in den Park und laufen. Weil das sind ja Patientinnen und Patienten mit psychischen Erkrankungen. Die haben nicht nur den inneren Schweinehund, den wir alle haben, sondern da ist ja Teil der Krankheit, dass es schwerfällt, aktiv zu werden. Das heißt, die brauchen eine klare Anleitung und die sollen das auch am besten nicht alleine beginnen, sondern mit einer Begleitung. Andreas Ströhle sagt zum Beispiel, es gibt durchaus einige wenige niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die mit ihren Patientinnen und Patienten laufen gehen. Jetzt kann man das nicht zum Regelprogramm machen, wobei Herzsportgruppen haben auch irgendwann mal so angefangen. Aber dafür gibt es natürlich keinen Rahmen. Die Kassen übernehmen da nur teilweise die Kosten. Das müsste aber deutlich mehr werden. Mein persönliches Fazit aus der heutigen Folge ist, ich glaube, das ist erst der Anfang des Erkennens, wie wichtig die Bewegung für die Therapie von psychischen Erkrankungen sein kann. Und vielleicht ist es auch ein Anfang dahin, wo wir heute mit den gerade schon erwähnten Herzsportgruppen schon stehen. Die stellt niemand mehr in Frage. Die galten am Anfang auch als hochriskant und die Kardiologinnen und Kardiologen, die das damals angefangen haben oder auch die Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, die mussten sich vorwerfen lassen, sie wollten wohl ihre Patientinnen und Patienten umbringen durch diesen Herzsport nach Myokardinfarkt. Heute wissen wir, das rettet Leben, es gefährdet kein Leben. Und meine Hoffnung ist, vielleicht kommen wir da bei den psychischen Erkrankungen und gerade bei der Depression auch irgendwann hin. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine gute Bewertung da. 5 Sterne oder sogar ein positiver Kommentar. Das freut uns und es hilft allen, die uns noch nicht kennen, diesen Podcast zu finden.
Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.